historischer Gipfel in der Friedensstadt. So hat es Gastgeber Japan zusammengefasst. Der G7-Gipfel in Japan in Hiroshima, der Stadt, auf die US-amerikanische Truppen 1945 eine Atombombe geworfen haben. Nicht Frieden, sondern Krieg war bei dem Treffen das bestimmende Thema. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky als Gast. Zu Gast aber auch wichtige Länder, die sich bislang nicht eindeutig gegen Russland positionieren. Indien zum Beispiel, Brasilien, Indonesien. Wie ist dieser Gipfel also zu bewerten? Dazu habe ich den Unionsaußenpolitiker Roderich Kiesewetter am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Naht. Grüß Sie.
Es wurden ja weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Lücken sollen da geschlossen werden. Der Handel mit Rohdiamanten eingeschränkt zum Beispiel. Reicht das?
Also zunächst einmal war das ja ein ganz wichtiger Gipfel, weil andere Länder eingebunden waren und parallel ja auch der Zentralasien-Gipfel von China stattfand und ein Gipfel der Arabischen Liga, das quasi mit dazu beigetragen hat, Syrien wieder auf die Weltbühne zu heben. Also da fand auch in Konkurrenz eine ganze Menge statt. Deswegen ist das schon genauer zu beobachten. Ja, gut, das klare Zeichen der Stärke für die Unterstützung der Ukraine, schwammig der Umgang mit China und dünn die Entwicklungszusagen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, aber generell starkes Zeichen für die Ukraine.
Ja, die weiteren Teilnehmer haben Sie ja schon erwähnt. Also es ist ja nach wie vor so, dass wichtige bevölkerungsreiche Länder wie Indien sich eben nicht eindeutig gegen Russland stellen, trotz dieser Signale und auch des Drängens der G7-Staaten. Wie viel Einfluss hat also dieser Kreis an Ländern da noch?
Also die G7-Staaten ist ja eine, sagen wir, eher künstliche Konstruktion in Vorbereitung der G20-Gipfel. Das sind 10% der Weltbevölkerung, aber immerhin knapp die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, das geschaffen wird. Also es sind sehr wirtschaftsstarke Staaten, die sich dort koordinieren. Und sie werden endlich wach und setzen sich zusammen mit Ländern, die sich noch nicht klar positioniert haben und in der UNO nicht repräsentiert sind oder nur teilweise, wie Indien beispielsweise oder Indonesien, sehr bevölkerungsreich. Und deswegen war das ein sehr gutes Zeichen, vor allen Dingen auch, weil sie unmittelbar Zelensky zuhören konnten. Und es war sehr wichtig, dass Zelensky persönlich vor Ort war, um klarzumachen, was da auf dem Spiel steht, nämlich durch die russischen Angriffe die regelbasierte Ordnung und die Menschlichkeit.
Also ich höre daraus die Richtung, die der Bundeskanzler Olaf Scholz da eingeschlagen hat, nämlich den Kreis zu erweitern beim G7-Gipfel, mehr Länder einzuladen. Das halten Sie für richtig?
Ja, das war ja letztes Jahr erstmals in Elmau der Fall. Das wird jetzt fortgesetzt durch Japan. Japan stimmt sich sehr eng mit Deutschland ab. Wichtig ist aber, dass es nicht nur bei Lippenbekenntnissen bleibt, sondern, wie jetzt eben klar wurde, die F-16, also die Kampfflugzeugkoalition, steht, auch wenn Deutschland dazu wenig beigetragen hat. Wenigstens hat das mehr Länder überzeugt, hier die Ukraine mit weitreichenden Mitteln, auch weitreichenden Sanktionen zu unterstützen. Und damit ist das ein guter Fortschritt und Deutschland hat da eine neue Tradition begonnen, die wichtig ist.
Wenn wir bei diesen F-16-Kampfjets bleiben, Deutschland hat ja keine, da wird es also keine vergleichbare Diskussion geben wie um die Leopard-Panzer. Aber würden Sie denn befürworten, dass zum Beispiel in Ramstein, also in Deutschland, ukrainische Piloten an diesen Flugzeugen ausgebildet werden?
Also die Piloten werden ja alle in den USA ausgebildet, auch die deutschen Piloten. Und die F-16-Pilotenausbildung findet ja schon lange statt. Das haben die Amerikaner bereits im letzten Jahr vorgeschlagen, damit die ukrainischen Piloten ihre Lizenzen erhalten. Deswegen haben wir ja jetzt nur die Diskussion, welches Land stellt. Das werden in Europa Niederlande sein, vielleicht auch Dänemark. Und es geht darum, dass die Bundesrepublik hier mit unterstützt, beispielsweise bei Betriebsstoff, bei Sensoren, bei Waffen und der Ausstattung der F-16. Hier kann Deutschland eine Menge leisten. Hier kann auch die deutsche Industrie eine Menge tun. Da hat der Kanzler keine roten Linien gezogen und das ist auch richtig so.
Und wenn wir auf China gucken, Sie haben Sanktionen gefordert gegen chinesische Firmen, die Russland mit sogenannten Dual-Use-Gütern versorgen, also solchen Dingen, die nicht nur, aber eben auch für den Krieg genutzt werden können. Jetzt hieß es von den G7, China solle da Druck ausüben, aus Russland den Krieg zu beenden. Und China wird auch gewarnt vor militärischen Schritten, zum Beispiel gegen Taiwan. Das also die Erklärung, reicht Ihnen das?
Ja, das war eigentlich die Schwachstelle des G7-Treffens. Da wurde auch die Uneinigkeit deutlich. Gut war, dass man gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen von China aus sich gewappnet hat, dass man die wirtschaftliche Abhängigkeit reduzieren will und auch Chinas Waffe gegen Taiwan, nämlich wirtschaftliche Unterdrückung und so weiter, dass man das sehr offen angesprochen hat. Aber Wir müssen schauen, dass wir klarer gegenüber China argumentieren. Das, was deutsche Firmen und auch europäische Firmen in China an Auflagen haben, die haben umgekehrt chinesische Firmen in Europa nicht. Das nennt man Reziprozität, also die Rückbezüglichkeit. Hier müssen wir deutlich stärker klar werden und auch der deutschen Industrie und der europäischen klar machen, es gehört uns im Zweifel keine Schraube. Und China hat angekündigt, Taiwan zu annektieren in den nächsten Jahren. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und das war gegenwärtig sehr uneinig. Hier ist Deutschland, also die Bundesregierung, eher auf der Seite Chinas, gleichwohl die Regierungskoalition hier eigentlich im Grunde gegen den Verkauf des Hamburger Terminals, Teilterminals an China war und auch sonst kritische. Aber hier ist das Kanzleramt sehr aufgeschlossen gegenüber China. Wir müssen das Risiko in der Zusammenarbeit mit China minimieren und da sind noch einige Schritte zu tun.
China selbst hat ja schon mit Konsequenzen gedroht, wenn es da härtere Schritte gäbe, Sanktionen zum Beispiel. Also schlittert man da gleich in den nächsten Konflikt?
Nein, China provozierte den Konflikt, in dem es säbelrasselt gegenüber Taiwan. Und unsere Aufgabe ist es jetzt in den nächsten Jahren, bevor China dazu in der Lage ist, China den Preis deutlich zu machen, also mit China auch zu verhandeln, diplomatische Lösungen zu finden und parallel das zu machen, was wir in der Ukraine versäumt haben, Taiwan militärisch zu stärken, sodass es für China unkalkulierbar teuer wird, Taiwan anzugreifen und der Ausweg eben in einer vernünftigen diplomatischen Lösung verknüpft mit der Härte in der Unterstützung Taiwan. Liegt. Da liegt noch ein weiter Weg vor uns.
Roderich Kiesewetter sagt das von der CDU, Sprecher für Krisenintervention der Unionsfraktion. Danke fürs Gespräch, Herr Kiesewetter.
Vielen Dank. Ja. Schönen Tag, Frau Naht.
Ihnen auch, danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.